Jesus, ich möchte danken für Philippus, dass du ihm ein Wort aufs Herz gelegt hast für heute. Ich möchte beten, Herr, dass du es wirklich zu einem Gotteswort für uns heute machst, Herr, dass es uns in die Herzen fällt, Herr, dass es zu uns spricht und dass wir von dir direkt vernehmen können, Herr, was du uns heute sagen möchtest. Dass du, Heiliger Geist, dieses wirkst, darum bete ich. Amen.
Amen, Amen, Amen. Ich fange mal an mit einem guten Schluck Wasser. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Das freut mich, Thomas. Ich liebe es, dass du immer so eine starke Rückmeldung gibst. Ja? Dass er baut einen, wenn man hier vorne steht. Ja? Gern mehr davon, Leute. Wir hatten ja jetzt schon das Highlight des Jahres, wenn es um den Glauben geht. Ja? Wir haben Ostern gefeiert. Und ich glaube, der ein oder andere freut sich sehr, dass auch die Fastenwoche rum ist. Jetzt kann man schon früh morgens reinhauen und Mittagessen essen. Und ich habe mich natürlich gefragt, über was kann man jetzt predigen, nachdem Ostern um ist. Ja? Und wie ihr noch nicht seht, aber ich hoffe gleich seht, habe ich mir vorgenommen, heute über die Treue Gottes zu sprechen. Die Treue Gottes. Die Treue Gottes ist ein Thema, was ich glaube, was sehr, sehr essentiell ist und was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Und ich glaube auch einer der wichtigsten Faktoren, wenn man mit anderen Menschen über seinen eigenen Glauben redet oder wenn andere Menschen einen fragen, warum sollte ich denn überhaupt glauben? Woran erkennst du denn, dass dieser Gott ein wahrhaftiger Gott ist? Ist bei mir persönlich auf jeden Fall einer der größten Argumente, die ich bringe, dass ich gemerkt habe, dass sich Gott immer wieder treu in meinem Leben erwiesen hat. Dass in den verschiedensten Situationen in meinem Leben ich sehen durfte, dass Gott seine Versprechen hält. Dass Gott das tut, was er in seinem Wort zeigt. Und ich habe mal in die Bibel geguckt und habe mich gefragt, aber wie kann man noch festmachen oder wie zeigt Gott vor allem, dass er ein Gott der Treue ist? Und Gott ist ein Gott der Treue, weil er mit seinem Volk und mit einzelnen Personen immer wieder ein Bund eingegangen ist. Gott ist ein Gott des Bundes. Jetzt könnte man natürlich fragen, Philippus, das Wort Bund sagt mir jetzt nicht so viel. Wenn man Bund hört, wenn ich das jetzt zum Beispiel bei den Jüngeren gebrauche, das Wort, denken sie an Bundesrepublik Deutschland oder sie denken an den DFB-Bund und an alles Mögliche, was mit Bund zu tun hat. Aber sie verstehen nicht, was es bedeutet, dass Gott einen Bund eingegangen ist. Das Problem ist, es gibt nicht wirklich ein Wort, was Bund so gut wiedergibt im Deutschen. Bund ist das Beste, was es trifft. Also versuche ich, es mal zu erklären. Ein Bund ist etwas, sehr schön, danke dir, Birol. Genau, die Frage, was ist ein Bund? Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass ein Bund etwas ist, was in Beziehung immer geschieht. Gott ist ein Gott, der Beziehung möchte. Ich hatte schon mal erwähnt, Gott ist nicht ein Gott, der Beziehung braucht, in dem Sinne, dass er Menschen geschaffen hat aufgrund seiner Einsamkeit. Nein, Gott hat in sich Gemeinschaft. Es ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und in ihnen ist eine perfekte Harmonie. Und trotzdem hat er den Menschen geschaffen und er wollte mit diesen Menschen in Beziehung stehen. Aber ein Bund ist nicht nur eine Beziehung, die auf Liebe basiert, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, sondern ein Bund geht sogar noch einen Schritt weiter. In einem Bund ist es so, dass nämlich, man könnte sagen, etwas auch vertraglich geregelt wird. In einem Bund gibt man nämlich einander Versprechen ab. In einem Bund werden Dinge festgesetzt und diese vertragliche Ebene ist nicht etwa, dass es das Entfernte macht, sondern es intensiviert diese Beziehung. Denn bei einem Bund geht es darum zu sagen, unabhängig unserer Umstände, unabhängig jeglicher Situation, ich bin für dich da. Ich stehe für dich ein. Ich gebe mein Versprechen, dass ich nicht von deiner Seite weiche. In der heutigen Gesellschaft ist es eher so, ich bin so lange gut zu dir oder ich habe dich so lange lieb, solange du für mich der bist, den ich möchte, dass du bist, oder solange du die Bedürfnisse, die ich habe, befriedigst, sobald du nicht darauf eingehst, was ich von dir möchte, bin ich weg. Warum? Weil der eigene Glück ist das höchste Maß in unserer Gesellschaft. Mein eigener Vorteil, dass es mir persönlich gut geht, ist in der heutigen Zeit das höchste Maß aller Dinge. Daran machen wir all die Dinge fest, die uns wichtig sind oder all die Menschen auch, die wir in unser Leben lassen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, ist ein Bund viel, viel tiefer. Ein Bund sagt aus, die Beziehung, die wir führen, ist mir wichtiger, als ich mir selbst alleine wichtig bin. Es geht mir nicht an allererster Stelle um meinen persönlichen Vorteil, sondern es geht mir darum, alles hinzugeben, damit diese Beziehung bestehen bleibt. Natürlich ist es bei diesem Bund wichtig, dass es erstens ein gleichgestellter Bund ist, dass es von beiden Seiten kommt. Denn wenn nur der Bund von einer Seite, ausschließlich nur von einer Seite gehalten wird, dann würden wir das sozusagen heutzutage toxische Beziehung nennen. Das wäre etwas sehr, sehr Ungesundes, weil dann die eine Seite die andere Seite ausbeutet. Aber wenn man einen Bund eingeht, ist es so, dass beide Seiten einander einen Schwur ablegen. Beide Seiten einander ein Versprechen ablegen, füreinander da zu sein. In der heutigen Zeit, wenn man auch über den Glauben redet, ist es interessant, dass mehr und mehr Menschen nicht sagen würden, ey, ich bin religiös oder ich lebe in einer Beziehung zu Gott, wo ich mich hingebe, weil ich weiß, Gott hat sich mir hingegeben, sondern Menschen würden viel lieber den Begriff benutzen, zu sagen, ich bin spirituell. Aber wenn man mit Menschen mal genauer redet und sie fragt, was bedeutet es, dass du spirituell bist? Dann erkennt man sehr schnell, dass es genau darum geht, zu sagen, ich möchte alles in Anspruch nehmen, was mir für mein Leben nutzt. Aber ich bin nicht bereit, in irgendeiner Form Rechenschaft abzulegen. Ich bin nicht bereit, in irgendeiner Form mich verändern zu lassen, sondern ich lebe meine Wahrheit und das, was ich brauche, nehme ich aus dieser Spiritualität. Aber wenn wir in die Bibel gucken, gibt es nicht diese Form der Spiritualität. Beziehung mit Gott ist immer im Kontext eines Bundes. Und wir können uns, und ich habe das mal zusammengefasst, so mit eigenen Worten, ich habe ja gesagt, es gibt nicht ein einzelnes Wort, was es so gut beschreibt, aber, der beste Versuch, wie ich Bund beschreiben würde, Entschuldigung, mein Handy hat sich jetzt hier ausgekoppelt, so, wäre zu sagen, ein Bund ist eine liebende Beziehung, die durch Versprechen einen bindenden Vertrag besiegelt. Ja? Ein Bund ist eine liebende Beziehung, die durch Versprechen einen bindenden Vertrag besiegelt. Und so einen Bund wollen wir uns mal anschauen. So einen Bund, den Gott geschaffen hat. Und zwar hat er den, können wir das nachlesen, im 5. Mosen 29, 2 bis 4 und 9 bis 18. Ich lese, ihr seid Zeugen der großen und unfassbaren Wunder, mit denen der Herr dort seine Macht gezeigt hat. Mit dort ist Ägypten gemeint. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen und Ohren, die hören. Ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt. Eure Kinder sind an euch nicht zerlumpt und eure Kleider sind nicht an euch zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Ihr alle steht heute vor dem Herrn, eurem Gott. Eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Vorsteher, alle Männer Israels, eure Kinder, eure Frauen und dein Fremdling, der inmitten deines Lagers ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer, um einzutreten in den Bund des Herrn, deines Gottes und in seine Eidverpflichtung, die der Herr, dein Gott, heute mit dir abschließt, damit er dich heute bestätigt als sein Volk und dass er dein Gott sei, wie er zu dir geredet hat und wie er es deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Denn ich schließe diesen Bund und diese Eidverpflichtung nicht mit euch allein, sondern sowohl mit dem, der heute hier mit uns steht vor dem Herrn, unserem Gott, als auch mit dem, der heute nicht hier ist bei uns. Ihr wisst, wie wir in Ägypten gelebt haben und erinnert euch an die Völker, denen wir auf dem Weg hierher begegnet sind. Ihr habt die abscheulichen Götzen gesehen, die diese Menschen verehren. Ihre Statuen aus Holz, Stein, Silber und Gold. Aber aus eurem Volk soll sich von heute an niemand mehr dem Herrn, unserem Gott, abwenden und den Göttern dieser Völker nachlaufen. Kein Mann, keine Frau, keine Sippe und kein Stamm. Wer sowas tut, ist wie eine giftige Pflanze unter euch, die bittere Früchte trägt. Vielleicht hört mancher von euch heute von den Strafen, die der Herr androht und redet sich ein, es wird mir weiterhin gut gehen, auch wenn ich nicht bereit bin, die Gebote des Herrn zu befolgen. Doch er irrt sich. Er wird sterben und das ganze Volk mit sich ins Verderben reißen. Wir merken, wenn wir das so lesen, dass uns zwei Sachen auffallen. Und ich würde sagen, eine Sache fällt uns eher auf als die andere. Und zwar würden wir wahrscheinlich bei dem letzten Satz stehen bleiben und sagen, wow, 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 was sagt da Gott? Er sagt in dem letzten Satz, doch er irrt sich, er wird sterben und das ganze Volk mit sich ins Verderben reißen. Wie ich gesagt habe, wenn Gott einen Bund eingegangen ist, dann gab es auch Dinge, an die man sich zu halten hatte. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass sich durch die ganze Bibel, sei es das Alte Testament oder dem Neuen Testament, sich immer wiederholt, dass Gott sagt, ich halte meine Versprechen und ich werde mein Versprechen nicht brechen. Aber wir sehen auch an mehreren Stellen, wo Gott sagt, ey, weil ihr das und das und das getan habt, halte ich mich nicht an den Bund, weil ihr habt es gebrochen. Die Frage ist, wie hält man jetzt diese Spannung aus? Selbst wenn man im Buch der Richter guckt, sieht man innerhalb von drei Versen diese Dynamik. Auf der einen Seite sagt Gott, ich halte meine Versprechen und ich werde sie nicht brechen. Und im dritten Vers sagt Gott, also zwei Verse später, sagt er, ey, ihr habt diesen Bund gebrochen. Die Frage ist, wie löst man diese Spannung? Die größere Frage, die dahinter steckt, ist, Gottes Liebe, ist Gottes Treue an Bedingungen geknüpft? Ist die Liebe Gottes daran geknüpft, dass ich mich immer gut verhalte und alle Gebote halte? Oder, man könnte sich auch fragen, ist es im Prinzip egal, wie ich lebe, denn am Ende ist Gott treu und er ist ein liebender Gott. Es gibt viele, die versucht haben, diese Spannung zu lösen. Und man kann von einer Seite fallen oder von der anderen Seite fallen. Ich möchte mit uns, bevor wir auf diese Frage eingehen und dieses Mysterium lösen, uns anschauen durch die Geschichte hinweg, wie Gott gehandelt hat, um vielleicht zu sehen, etwas aus seinem Charakter erkennen zu können, in der Vergangenheit, wie Gott gehandelt hat. Und zwar sehen wir in der Bibel, dass Gott mehrere Bündnisse geschlossen hat. Und der erste Bund, den Gott geschlossen hat, ist im Garten Eden. Im Garten Eden hat er Adam und Eva geschaffen. Und ich habe mal so ein Schlagwort genommen für diesen ersten Bund, den Gott geschaffen hat. Und das Schlagwort wäre herrschen. Denn Gott hat Adam und Eva geschaffen mit der Intention, dass sie geschaffen sind, um im Paradies zu herrschen und sich an Gott zu erfreuen. Darum ging es Gott. Und Gott hat gesagt, das Einzige, was ihr nicht tun dürft, ist von diesem Baum zu essen. Sie haben es leider nicht lange durchgehalten und sie haben von diesem Baum gegessen. Als sie von diesem Baum gegessen haben, wurden sie aus dem Paradies ausgestoßen. Aber was macht Gott? Gott ist nicht ohne Gnade und ohne Barmherzigkeit, sondern Gott schreitet direkt in diesem Moment ein. Und was tut er? Er schließt einen neuen Bund. In diesem neuen Bund verspricht er, dass er die Menschheit erlösen wird. Dass er die Menschheit von diesen Qualen, der durch den Sündenfall entstanden ist, dass er sie erretten wird. Auch hier sehen wir, dass Gott seine Treue zeigt. Gott hätte nämlich auch daran festhalten können und einfach Adam und Eva löschen können und eine neue Update-Version schaffen können. Das hat er aber nicht gemacht. Sondern er hat ihnen ein neues Versprechen gegeben. Er hat einen neuen Bund mit ihnen geschlossen. Und die Menschheit hat so für sich hergelebt. Und dann kam eine Zeit, die wir kennen unter dem Turmbau von Babel. Auch da sehen wir, dass die Menschen sich immer mehr und mehr von Gott entfernten. Dass die Menschen immer mehr nach ihren Gelüsten gelebt haben und dass sie am Ende versucht haben, sich einen eigenen Thronsaal zu bauen, der bis in den Himmel reicht, um zu zeigen, wir machen uns unabhängig von Gott. Wir wollen selbstbestimmt leben und wir zeigen diesem Gott, dass wir ihn nicht brauchen. Der Mensch rebellierte erneut. Was macht Gott? Gott hat die Sintflut geschaffen. Aber auch hier, auch wenn man sich denkt, oh, wie krass diese Strafe ist, erweist sich die Treue und die Liebe Gottes daran, dass er sich Noah und seine Familie barmherzig erweist. Und das Schlagwort für diesen Bund nenne ich Zurückhaltung. Denn was macht Gott? Gott hält seinen Zorn zurück und sagt auch, in alle Ewigkeit werde ich die Welt nie wieder so strafen. Gott gibt in diesem Bund ein Versprechen und das Zeichen dieses Versprechens ist der Regenbogen. Eine gewisse Zeit später sehen wir, dass Gott erneut einen Bund schließt. Diesen Bund habe ich unter dem Stichwort Wiederherstellung gekennzeichnet. Gott macht einen Bund mit Abraham. Abraham, den wir Glaubensvater nennen. Und er gibt ihm drei große Versprechen. In diesem Bund sagt Gott zu Abraham, ich möchte dir ein Land geben, ich möchte dir ein Volk geben und ich möchte alle segnen, die nach dir kommen. Abraham glaubt und Abraham gehorcht auch Gott. Aber Abraham sieht diesen Bund nicht erfüllt zu seiner Lebzeit. Und doch sehen wir, wie Gott treu zu seinem Wort steht. In dieser Zeit wird das Volk, dass Abraham versprochen worden ist, immer größer und kommt aber irgendwann in die Gefangenschaft nach Ägypten. Nach 400 Jahren meinen sie aufgrund der Umstände, dass Gott sich vielleicht vergessen hätte, dass Gott nicht mehr da ist. Aber dann spricht Gott zu Mose. Gott ruft Mose und schafft mit Mose einen neuen Bund. Durch Mose führt er Israel raus aus der Gefangenschaft, raus aus Ägypten. Und als sie da in der Wüste umherlaufen, kommt Gott und gibt ihnen das Gesetz. Dieses Gesetz habe ich mit dem Schlagwort Offenbarung festgesetzt. Denn das Gesetz offenbart zum einen den Charakter Gottes, wie heilig Gott doch ist. Und auf der anderen Seite zeigt aber auch dieses Gesetz, wie fehlbar dieser Mensch ist. Das Gesetz wurde gegeben, damit sie ein rechtschaffenes Leben führen, dass sie einen Wegweiser haben, um zu erkennen, was es heißt, heilig zu leben. Aber keiner konnte dieses Gesetz halten. Als sie dann durch die Wüste gelaufen sind, 40 Jahre lang, kommt es dazu, dass der Bund geschlossen wird, von dem wir gerade gelesen haben. Denn selbst in dieser Zeit der 40 Jahre in der Wüste, obwohl sie gesehen haben, dass Gott für sie gekämpft hat, dass Gott gegen den Pharao gekämpft hat, dass Gott sie rausgeholt hat aus der Sklaverei, hat das Volk wieder angefangen zu vergessen, welchen Bund Gott mit ihnen eingegangen ist. Und im 5. Buch Mose sehen wir die letzten Tage von Mose. Und es ist eigentlich eine Ansammlung von Predigten und dort erneuert Gott den Bund mit seinem Volk und erinnert sie daran, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat und den Bund, den er davor im Berg Horeb geschlossen hat. Dieser Bund, den habe ich mit dem Schlagwort Umkehr betitelt, weil Gott sein Volk dazu aufruft, kommt zurück zu mir. Auch hier sehen wir, dass Gott derjenige ist, der treu ist. Vielleicht merkt ihr, dass sich etwas immer wieder wiederholt, dass der Mensch sich entfernt von Gott, dass der Mensch sich distanziert von Gott, aber Gott immer wieder zu dem Mensch spricht, immer wieder zu den Menschen kommt und einen neuen Bund mit ihm schließt, um sie daran zu erinnern, dass er ein treuer Gott ist. Zu diesem Punkt, zu diesem Bund fügt er aber einen neuen Punkt hinzu. Und zwar fügt er diesem Versprechen hinzu, dass er sagt, es wird eine Zeit kommen, an dem ich euch ein neues Herz gebe. Ein Versprechen, was auch in der Zukunft erfüllt werden sollte. Das Volk Israel schlägt sich dann durch das Buch der Richter. Und auch da sehen wir, wie das Volk Israel mehr und mehr sich von Gott entfernt. Wie Israel auf einmal mehr und mehr sich anderen Göttern hingibt, anderen Götzenbildern hingibt. Sie fangen an, alle möglichen Götzen von allen möglichen Völkern anzubeten. Doch Gott lässt einen König salben, einen jungen König namens David. Und mit diesem David schließt Gott erneut einen Bund. Und in diesem Bund kommt Gott und verspricht David, dass er einen Thron schaffen will für David, dass er ein Königshaus schaffen will und ein Königreich, das für immer hält. Ein Königreich, was ewiglich Bestand haben soll. Und da habe ich die Schlagworte herrschen und regieren wiedergenommen. David muss sich extrem gefreut haben, denn es ist was Besonderes, sowas von Gott zu hören, ein Königreich, was für immer halten soll. Aber die, die die Bibel von uns kennen, wissen, dass danach noch ein Sohn geherrscht hat von David und dass danach das Volk wieder zerbrochen ist. Warum? Weil das Volk sich wieder danach ausgestreckt hat, andere Götter anzubeten. Wir sehen, dieser Rhythmus wiederholt sich immer und immer wieder. Und dann geschieht das wichtigste Ereignis, das Ereignis, das wir letzte Woche gefeiert haben. All die Bündnisse, die davor geschlossen worden sind, haben immer auf etwas in der Zukunft gezeigt. Sie haben immer auf etwas hingezeigt. Man sagt auch, sie waren ein Schatten für etwas, was noch sichtbar werden sollte. Und zu diesem Zeitpunkt ist Gott selbst Mensch geworden. Gott selbst wird Mensch. Gott geht nicht mehr den Weg, zu anderen Propheten zu sprechen, zu anderen Menschen zu sprechen, sondern Gott kommt selbst auf diese Erde. In Jesus kommt er und er erfüllt den Bund, der in Jeremia versprochen wird. Zu der Zeit Jeremia war es so, dass das Volk sich abgewendet hat von Gott und in die Sklaverei geführt werden sollte. Aber bevor sie in diese Sklaverei gekommen sind nach Babylon, hat Gott ihnen davon berichtet in dem Buch Jeremia, dass er einen neuen Bund schaffen wird. Und in diesem neuen Bund wird er ihnen ihre Sünden vergeben und ihnen ein neues Herz geben. Das ist passiert mit Jesus Christus. Das feiern wir, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Denn bei Abendmahl erinnern wir uns daran, welchen Bund Jesus Christus, Gott selbst, mit uns geschlossen hat. Er ist gekommen und hat sein Leben für uns gelassen. Die Schwere oder die große Bedeutung darin verstehen wir, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Bund, den Abraham mit Gott geschlossen hat. Lasst euch mich kurz erklären, wie ein Bund damals geschlossen worden ist. Damals war es so, wenn ein Meister da war oder jemand von höherem Rang da war und jemand Niederes gekommen ist, ein Arbeiter gekommen ist oder jemand, der sich unter seine Obhut stellen wollte, ist diese Person gekommen und wollte bei dieser Person einen Bund schließen, einen Schwur, einen Eid ablegen. Man hat Tiere genommen und hat sie in der Mitte durchtrennt. Man hat einen Teil der Tiere auf die linke Seite gestellt und einen anderen Teil der Tiere auf der rechten Seite gestellt. Ihr könnt euch vorstellen, eine sehr blutige Angelegenheit. Der Diener ist dann gekommen, hat sein Versprechen abgelegt und ist dann mitten hindurchgegangen. Nur der Diener ist mitten hindurchgegangen. Und mit diesem Eid, das war ein Symbol dafür zu sagen, wenn ich mein Versprechen brechen sollte, wenn ich mein Eid nicht halten sollte, dann soll ich so zertrennt werden, wie diese Tiere hier auf dem Boden liegen. Also wenn man einen Bund eingegangen ist, war das eine ziemlich ernste Sache. Also einen Bund geht man nicht mit jeder einzelnen Person ein. Es ist nicht so, dass ich ja zum Beispiel einen Bund mit dem Verkäufer meines Vertrauens im Pennymarkt abschließe, weil wenn ich sehe, dass Hackfleisch bei Rewe günstiger ist, dann gehe ich zu Rewe. Warum? Weil das ist eine andere Form von Beziehung. Ein Bund wirst du nur mit einer Person eingehen, wo du sagst, ich lasse mein Leben für den Bund, den ich hier mit dir schließe. Und genau das sollte Abraham vorbereiten, als Gott mit ihm gesprochen hat. Und Abraham schlachtete die Tiere, die eine Hälfte zur rechten Seite, die andere Hälfte zur linken Seite. Für Abraham war es nichts Ungewöhnliches. Er wusste, was das bedeutet. Und Gott wollte einen Bund mit ihm schließen, dass er auf ewig mit ihm sein wird und dass dieser Bund niemals gebrochen wird. Aber wie wir jetzt schon gesehen haben, an der Storyline, an der Geschichte, die ich erzählt habe, haben die Menschen immer wieder sich von Gott entfernt. Sie haben immer wieder den Bund gebrochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Abraham gezittert hat und sich dachte, oh, 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 wenn ich jetzt hier durchlaufe, und irgendwas falsch mache, dann steht es aber echt nicht gut um mir. Aber was ist dann passiert? In der Bibel lesen wir, dass es finster geworden ist. Es wurde finster und in der Finsternis kam Gott selbst herab. Und Abraham sah, wie eine Fackel durch diese Mitte gegangen ist. Gott selber kam herab und hat diesen Bund geschlossen. Gott hat beide Seiten eingehalten. Er hat sowohl die Seite des Meisters als auch die Seite des Dieners eingehalten, als er diesen Bund mit Abraham geschlossen hat. Was das bedeutet, ist, dass Gott Abraham vermittelte: Ich schließe diesen Bund mit dir, aber ich werde dafür zahlen, wenn du ihn nicht halten kannst. Es bedeutet, ich muss sterben, wenn du dich nicht an diesem Bund halten kannst. Abraham muss schockiert gewesen sein. Abraham muss es schon etliche Male gesehen haben, wie jemand diesen Bund eingegangen ist. Denn Abraham hatte selber 300 Leute unter sich. Unter denen waren einige, die mit ihm einen Bund geschlossen haben. Und auf einmal sieht er, wie Gott selber diesen Bund eingeht mit ihm und selber durch diese Reihen geht. Natürlich hat Abraham auch gesündigt. Natürlich war er nicht unfehlbar. Und natürlich wurde auf eine gewisse Art und Weise dieser Bund auch wieder gebrochen. Das ist es, warum Jesus selbst gekommen ist. Warum Gott selbst Mensch geworden ist. Wisst ihr, als ich die Frage am Anfang gestellt habe, muss man die Gebote halten, um geliebt zu sein von Gott? Oder ist es eigentlich egal, weil Gott muss so oder so treu sein? Dadurch, dass Jesus selbst gekommen ist, selbst ans Kreuz gegangen ist und selbst den Fluch auf sich genommen hat, die Strafe selbst, die du und ich verdient hätten, auf sich genommen hat, hat er uns in diesen neuen Bund hineingenommen, ohne dass wir uns jemals fürchten müssten, irgendeinen Fluch zu bekommen. Ohne uns jemals fürchten zu müssen, dass uns ein Fluch trifft. Und doch bedeutet es für uns, dass wenn wir gläubig sind, mit Herzen seinen Worten Folge leisten. Dass wenn wir sehen, dass in Gottes Wort etwas steht, dass Jesus etwas gesprochen hat, dass wir mit Freude uns danach sehen, zu sagen, Herr, ich möchte deinen Worten gehorsam sein. Weil wenn du Kind Gottes bist, dann bist du in diesen Bund mit Gott eingetreten. Und diesen Bund machen wir ja auch fest mit unserer Taufe. Denn es gibt kein Christsein ohne eine Bundesbeziehung mit Gott zu haben. Und so leben wir in dem Gehorsam zu Gott, aber ohne jegliche Furcht davor, dass uns ein Fluch treffen wird. Denn Gott hat durch Jesus Christus diesen Fluch am Kreuz auf sich genommen. Das bedeutet, ja, wir halten uns an die Worte, die Gott in seinem Wort spricht. Wir halten uns an das, was Jesus Christus spricht. Und doch fürchten wir uns nicht davor, wenn wir fallen. Wenn wir aufgrund unserer Schwäche Gebote oder das, was Jesus gesagt hat, brechen. Denn jeder von uns ist unperfekt. Jeder von uns wird mal fallen. Aber weil Jesus das getan hat, was er getan hat am Kreuz, kommen wir in eine Beziehung, die geprägt ist von einem tiefen Gottvertrauen. Weil wir nicht nur aufgrund der Geschichte wissen, dass Gott immer wieder treu war, sondern weil wir wissen, was Gott in unserem Leben getan hat. Was er für uns getan hat, als er am Kreuz gestorben ist. Das bedeutet ein tiefes Gottvertrauen. In Galater, okay, ist wieder ausgegangen. Ich lese nochmal, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Und zwar steht da geschrieben in Galater 3,13: Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Der Segen, den Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Die Zusammenfassung möchte ich nochmal in drei kurzen Punkten festhalten. Wir leben in einer tiefen Beziehung zu Gott, in der wir von Herzen die Worte und die Gebote Gottes halten wollen, ohne Furcht davor, verflucht zu werden, weil wir fehlbar sind. Ich habe ein unglaubliches Vertrauen in Jesus, denn Jesus Christus erweist seine Treue durch den Tod am Kreuz. Und der dritte Punkt, auf den ich noch mal kurz eingehen möchte: Es führt zu einem Leben in der Gemeinde. Warum? Denn durchweg zeigt sich in der Bibel, dass wenn man im Bund mit Gott steht, zugleich ein Teil des Bundesvolkes ist. Durchweg in der Bibel zeigt sich, dass Gott diesen Bund schließt mit seinem Volk. Und im Neuen Testament sehen wir, dass dieser Bund weitergetragen wird von der Kirche, von der Gemeinde. Denn sobald du in den Bund kommst mit Jesus Christus, sehnst du dich nach Gemeinschaft mit anderen Menschen, die in diesem Bund leben und die nach Gottes Wort leben. Deswegen gibt es kein Christsein, ohne dass man im Haus Gottes lebt. Und wie ihr schon gehört habt, haben wir heute auch einen besonderen Anlass, der 50. Jahrestag der Hochzeit. Und auch dazu möchte ich noch ein, zwei Worte sagen, denn Paulus spricht im Epheserbrief darüber. Er sagt, die Liebe, die Jesus Christus zu seiner Gemeinde hat, und die Achtung und die Ehrerweisung, die die Gemeinde Jesus Christus gibt, die Art und Weise, wie die Gemeinde sich Jesus hingibt und die Art und Weise, dass Jesus Christus so sehr seine Gemeinde geliebt hat, dass er sein Leben gelassen hat, zeigt sich durchweg als Bild der Ehe. Und Paulus beschreibt sogar die Ehe als dieses Mysterium, dass Gott die Ehe geschaffen hat, weil sie ein Sinnbild dafür ist, wie sehr Jesus seine Braut liebt. Und diese Braut ist eben diese Kirche. Und deswegen ist das, was wir am nächsten noch haben für uns als Gläubige, was den Bund beschreibt, die Ehe selbst. Deswegen ist auch die Ehe etwas Besonderes für uns, etwas, was man nicht leichtfertig eingeht, sondern in der Ehe sagen wir oder geben wir uns ja dieses Gelübde, dieses Versprechen und sagen, bis der Tod uns scheidet. Genauso wie Gott diesen Bund eingegangen ist mit Abraham. Die Ehe ist etwas Besonderes. Und in der Ehe ist einer der schönsten Dinge, wenn man sehen kann, dass unabhängig von Umständen, unabhängig von Höhen und Tiefen, die Treue gehalten wird. Denn genau das ist es, was man sich verspricht. Man verspricht sich zu sagen, ich möchte dir treu sein. Selbst in Zeiten, wo du nicht auf all das eingehst, was ich brauche, in Zeiten, wo du vielleicht schwer bist, ich werde dich lieben, ich werde mich dir hingeben. Ich werde niemals aufgeben. Warum? Weil ich dieses Versprechen abgelegt habe. Ich stelle diese Beziehung, die wir haben, über meine persönlichen Bedürfnisse, weil ich dich liebe. Damit symbolisieren wir die Liebe, die Jesus Christus hatte für seine Gemeinde. Amen.